Wie groß ist unser Gott und wie wunderschön seine Gnade. Ich will euch was vorlesen. Unglaubliche Gnade, wie süß dieser Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun kann ich sehen. Es war Gnade, die mein Herz die Furcht gelehrt hat. Gnade erlöste meine Ängste. Wie kostbar erschien mir diese Gnade zu der Stunde, als ich erstmals glaubte. Durch viele Gefahren, Mühen und Schlingen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte, und Gnade wird mich heimgeleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung fest. Er wird mein Schutz und Anteil sein, solange das Leben andauert. Ja, wenn dieses Fleisch und Herz versagen werden und das sterbliche Leben enden wird, werde ich in Demut führen, ein Leben voll Freude und Frieden. Die Erde wird sich bald wie Schnee auflösen, die Sonne aufhören zu scheinen, doch Gott, der mich hier unten rief, wird ewig mein sein. Amazing Grace ist das Lied in Englisch und es wurde geschrieben von einem Sklavenhändler im 18. Jahrhundert. Das war der John Newton. Und er war einer von den Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass viele Sklaven gefoltert wurden, misshandelt wurden und versklavt wurden. Er war einer von den Menschen, die mit ihren Schiffen nach Afrika gefahren sind, um dort unschuldige Menschen zu holen, um sie zu verkaufen. Unschuldige Menschen. Und er war verantwortlich für den miserablen Tod von vielen von den Sklaven. Ich habe den Film Amazing Grace mal gesehen und da wurde erzählt von einem, der so einen Sklaventransport überlebt hat. Er war selber ein Sklave. Er hat erzählt, dass er gesehen hat, wie Frauen mit ihren Händen zusammengebunden aufgehangen wurden und dass die Matrosen gelacht haben und ihren Spaß daran hatten. Und der John Newton war einer von denen, der die kein bisschen anders behandelt hat. Wenn ich mir das so betrachte und dem sein Herz anschaue, dann ist es kein Unterschied zwischen einem Hitler oder was auch für ein anderer schlimmer Mensch. Das Herz war böse und schlecht. Und dieses Lied, was ich eben vorgelesen habe auf Deutsch, hat dieser John Newton geschrieben. Wie groß kann eine Gnade sein, dass Gott so einem Menschen eine solche Gnade verspricht? Wie groß kann Gnade sein, dass ein Mann, der Menschen so brutal behandelt hat, sagen kann, Gott, der mich hier unten rief, wird mein sein ewig. Der sagen kann, ich werde ein Leben führen in Friede und Freude. Der hat gesagt, der Herr hat mir Gutes versprochen. Der hat gesagt, sein Wort macht meine Hoffnung fest. Er wird mein Schutz und Anteil sein, solange das Leben andauert. Er hat gesagt, es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte. Und Gnade wird mich heimgeleiten. Und er hat gesagt, unglaubliche Gnade, wie süß dieser Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun kann ich sehen. Amazing Grace. Diese Gnade hat den John Newton sein Leben verändert. Und er hat gesagt, der Herr hat mir Gutes versprochen. Und an dem Satz will ich heute festhalten. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Und ihr dürft aufschlagen in Matthäus Kapitel 6. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Das soll heute mein Hauptpunkt sein. Oder das war das, was ich geplant habe. Aber ich will da aufhören, wo ich das letzte Mal, da anfangen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und das ist im Vers 19. Der Abschnitt, über den ich dann später noch reden will, da geht es dann darum, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil Gott sich um uns kümmert. Das ist das, was der John Newton begriffen hat. Er hat begriffen, der Herr hat mir Gutes versprochen und er ist derjenige, der sich um mein Leben kümmert. Deswegen fand ich das so bemerkenswert, dass so ein Mann sowas behaupten konnte. Aber wie gesagt, ich will zuerst da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und das ist im Vers 19, was auch ein wirklich cooler und auch guter Einstieg ist in den nächsten Abschnitt. Und ich lese vor die Verse 19 bis 21. Also Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch die Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Stellt euch einen jungen, studierten Mann vor, der so ein bisschen in die Richtung Wirtschaft gegangen ist mit seinem Studium, hat Wirtschaftskunde studiert und hat angefangen, sich mit dem Aktiengeschehen vertraut zu machen. Er hat dann sich ein bisschen noch weiter einstudiert, wurde auch sogar erfolgreich in dem Ganzen. Er wusste genau, wo muss er Aktien kaufen, wo muss er Aktien verkaufen, damit er eben erfolgreich wird. Und er hat es alles so gut hinbekommen, dass er wirklich viel Geld verdient hat. Aber er war sich auch der ganzen Inflationsgefahr und so weiter vertraut, wusste, das ist alles immer so ein bisschen unsicher und hat sich gedacht, alles, was ich bis jetzt bekommen habe, will ich verkaufen, alle Aktien, und will das in Häuser, in Grundstücke und in andere wertvolle Dinge einsetzen, dass das Geld sicher bleibt. Somit musste er sich um seine Zukunft keine Sorgen machen. Er hatte genug, er hatte mehr als genug und selbst das, was er hatte, mit dem konnte er verschwenderisch leben und hatte immer noch mehr als genug. Und dieser junge und erfolgreiche Mann konnte zu sich selber sagen, Junge, du hast deinem Hintern festen Grund verschafft, also genieße das Leben in allen Zügen. Und zu Jesu Zeit ist was Ähnliches passiert. Jesus wurde vor versammeltem Volk von einem der Menschen aufgefordert und er hat gesagt, Jesus, sag du meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Und hat Jesus gesagt, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Und hat Jesus zum ganzen Volk gesagt, und das steht in Lukas 12, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese es vor. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Mannes trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe, iss, trink und sei fröhlich. Soweit, so gut. Es klingt in meinen Augen, wenn ich das lese, sehr vernünftig, was der Mann gemacht hat. Er hat klug gehandelt, in meinen Augen. Und er hat alles verkauft, was er gehabt hat, beziehungsweise die Scheunen, die er gehabt hat, hat er verkauft, hat sich größere geholt und hat all das, was er hatte, gespart und gesammelt. Und wenn er eine Familie gehabt hat, dann hat er für seine Familie vorgesorgt. Er hat für sich auf alle Fälle vorgesorgt. Und das ist auch eigentlich genau das, was heute tagtäglich hier in der Welt passiert. Und das ist auch das, was wir überall zu hören bekommen. Guck, dass dein Leben sicheren Fuß hat. Guck, dass du genug Geld hast, um in deiner Zukunft zu sorgen, dass du feststehst und so weiter. Aber was ist es, was Gott zu den zwei Geschichten sagt? Zu dem Mann, der sich die ganzen Grundstücke gekauft hat, sein Geld so angelegt hat, dass er in Zukunft gut lebt. Was sagt Gott zu dem, der sich neue Scheunen gekauft hat? Er hat gesagt, du Tor, du Idiot, auf Deutsch. Er hat gesagt, in dieser Nacht wird man von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist, im Blick auf Gott. Um das mit meinen Worten wieder zu sagen, Gott hat gesagt, du Idiot, oder ein Idiot ist, wer für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist. Im Blick auf Gott. Gott will nicht, dass wir Schätze für uns selbst sammeln. Gott will nicht, dass wir uns selbst irgendwie alles Mögliche anschaffen und dass wir selbst da unser Wohlstand haben und so weiter. Gott sagt, sammle Schätze für das Reich. Das, was ich eben gelesen habe, im Vers 19 von der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und ich will kurz über die zwei angesprochenen Schätze reden, die hier erwähnt sind. Was die Schätze der Welt sind, ich glaube, das ist klar. Das ist hier einfach das Geld. Das sind alle Reichtümer, die man sich hier anschaffen kann, auf der Erde. Alles, was man sich kaufen kann, das sind die Reichtümer dieser Erde. Was aber sind die Schätze im Himmel, von denen hier Jesus redet? Und was bedeutet es, reich zu sein im Blick auf Gott? Erstens, ich glaube, finanziell gesehen kann man es wirklich so sehen, dass man das Geld, was man hat, so einsetzt, dass Gottes Reich hier auf Erden gebaut werden kann. Und es können Spenden sein, die Gemeinde zu unterstützen, Missionare zu unterstützen, die Gottes Wort verkündigen und so weiter. Zweitens, ich glaube, dass wir das Geld auch so einsetzen können, dass arme Leute oder dass armen Leuten geholfen wird, alte Frauen zu besuchen mit den Mitteln, die man hat, Witwen ins Altersheim zu gehen, Kindern zu helfen, mit Kindern zu spielen, mit den Mitteln, die man hat. Aber ich will euch noch eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen, die steht im Vers 25. Und da ist das, was ich sehe, was das Reichtum ist, was wir im Himmel haben. Ich lese vor, da heißt, das hat auch Jesus gesagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Erbt das Reich. In meinen Augen, hier auf Erden, wenn ich was erbe, dann ist es irgendein Besitz. Dann ist es vielleicht ein Haus, dann kann es ein Auto sein oder das Geld von meinen Eltern, wie auch immer. Jesus sagt, Gott sagt, erbt das Reich, das euch bereitet ist. Wie ich das verstehe, ist der größte Reichtum im Himmel, den wir haben können, das ist der Himmel. Es ist Gottes Reich, es ist die Gemeinschaft im Himmel. Die neue Stadt Zion. Der Reichtum, den wir haben werden im Himmel, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Zusammen, wir alle zusammen mit Jesus. Aber im Vaterunser steht auch, denn dein ist das Reich, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich, ja, es ist im Himmel, aber es fängt auch hier auf Erden schon an. Jesus sagt, dass alle, die von neuem geboren sind, alle, die dem Leib Christi anhängen, die sind ein Leib in Christus. Wir als Gemeinde sind ein Leib. Wir als Gemeinde werden Gottes Reich im Himmel erben. Und es bedeutet, dass Gottes Reich hier auf Erden schon gebaut wird. Es bedeutet, dass so wie wir hier sind, hier auf Erden Gottes Reich bauen können. Das Zusammensein im Himmel können wir verstärken. Wir können es bauen. Durch Gottes Hilfe aber. In Gottes Reich zu investieren, bedeutet, Gottes Reich hier auf Erden zu bauen, mit den Gaben, die Gott uns gibt, ihm zu dienen. Und ich sage es nochmal, in Gottes Reich zu investieren, bedeutet, Gottes Reich hier auf Erden zu bauen, mit den Gaben, die er uns gibt, ihm zu dienen. Jeder von euch, wenn er von neuem geboren ist und den Heiligen Geist in sich trägt, hat Gaben, die er von Gott bekommen hat. Jeder von euch. Das ist das, was die Bibel sagt. Und jeder von euch ist berufen, diese Gaben zu leben. Er ist berufen, Gott mit diesen Gaben zu dienen. Jeder von euch. Und mit den Gaben und mit dem Dienst, den wir für Gott tun können, wird Gottes Reich hier auf Erden wachsen und es wird gestärkt werden. Also investiere in Gottes Reich, nicht nur finanziell, sondern auch wirklich im Dienst. Und meiner Meinung nach ist es sogar noch mehr wert, mit seinem eigenen Leben wirklich in Gottes Reich zu investieren, Gott zu dienen und sein Reich zu stärken. Und ich will euch noch zwei ermutigende Beispiele vorlesen, auch was Jesus gesagt hat. Und er hat Gleichnisse über Gottes Reich erzählt. Und er heißt in Matthäus 3, Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und weiter sagt Jesus, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine Perle, eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Gottes Reich gleicht einer Perle, die ein Mann gefunden hat und alles verkauft, um diese eine Perle zu kaufen. Ist es nicht schön, ist es nicht wunderschön, wenn ein Mensch alles hingibt, um in Gottes Reich zu investieren? Sein ganzes Leben aufgibt, alles was er hat, verkauft, um in Gottes Reich zu investieren? Ich will an der Stelle klar machen, dass ihr nicht heute Mittag nach Hause gehen sollt und alles verkaufen sollt. Es geht ums Herz. Und wie so oft bemerke ich, dass es hier in der Bergpredigt wirklich auf das Herz drauf ankommt. Wir haben vorher, die letzten Male, wo ich hier drüber erzählt habe, da haben wir gelesen, was es wirklich bedeutet zu töten. Da hat Jesus gesagt, nicht nur die Tat zu töten ist Mord, sondern wenn es im Herzen schon Hass ist, ist Mord. Genauso wie mit Ehebruch. Nicht der Ehebruch an sich ist Ehebruch, sondern allein wenn der Mann schon einer anderen Frau lüstern hinterherguckt, ist Ehebruch. Was Jesus hier betont ist, dass es aufs Herz drauf ankommt, wo unser Herz steht und nicht die Taten an sich. Klar sind die Taten auch die Sünde, aber wo ist das Herz? Und wenn das Herz an der richtigen Stelle ist, wenn das Herz darauf zielt, in Gottes Reich zu investieren, dann kann Gott euch aufs Herz legen, was er will, und ihr werdet es tun. Und das ist das Besondere daran. Dann kann Gott euch sagen, ja, verkauft alles und ihr werdet es machen mit einem fröhlichen Herzen. Ohne zu denken, oh, ich will es aber behalten oder was auch immer. Es muss nicht leicht sein, seine Sachen zu verkaufen, wenn es Gott sagt. Aber ich will euch sagen, es kommt aufs Herz darauf an. Und wenn ihr das richtige Herz da habt, wenn das dazu bedacht ist, in Gottes Reich zu investieren, dann kann euch Gott auch die Sachen aufs Herz legen. Und wenn euer Herz nicht darauf beruht ist, dann wird Gott es auch nicht von euch verlangen, irgendwas herzugeben. Weil Gott will, dass wir mit einem gebenden und mit einem dienenden Herzen geben. Und das ist, was in Psalm 100 steht. Dient dem Herrn mit Freude. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Freude daran hat, wenn jemand gibt, weil er muss, weil er sich gezwungen fühlt und doch gar keine Lust dazu hat. Gerade da, weil Jesus sagt, es kommt aufs Herz an. In Vers 21 steht da, denn wo dein Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich denke, dass die Sache, die der Fokus in unserem Leben ist, auch das ist, was wir anstreben. Wenn wir weltlichen Besitz anstreben, dann wird auch unser Herz dort sein. Wenn wir aber Gottes Reich anstreben, dann wird unser Herz dort sein. Und lasst mich das wirklich kurz ins Extreme führen. Es kann sogar Sünde sein, nicht Gottes Reich anzustreben. Jesus wurde mal gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus hat gesagt, Gott zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, mit ganzem Herzen. Und wenn das Herz dazu geneigt ist, in die Welt zu investieren, dann ist das Herz nicht bei Gott. Und dann liebst du auch Gott nicht mit deinem ganzen Herzen. Du kannst Gott nicht lieben, während du in die Welt investierst und dein Herz bei der Welt hast. Das widerspricht sich, das geht nicht. Und habt ihr es schon mal so betrachtet, dass wenn ihr Gott nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit aller Liebe, mit ganzem Verstand liebt, dass ihr dann das Gebot brecht, was Jesus gegeben hat? Und es ist Sünde? Wenn du Gott nicht liebst, dann lebst du in Sünde. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und Jesus drückt es in den folgenden zwei Versen auch noch anders aus. Er sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, es wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, es wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß dann die Finsternis? Ich mag, wie die Neues Leben-Übersetzung das hier im ersten Vers ausdrückt. Sie sagt, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Wenn ich das jetzt mit eigenen Worten auch nochmal wiedergebe, dann bedeutet es, wenn dein Auge gut ist, dann wird dein Innerstes leuchten, dann wird dein Körper leuchten. Wenn aber dein Auge schlecht ist, dann wird Finsternis in dir leben. In dem Zusammenhang hier, den wir hier haben, bedeutet gut, dass das Auge auf Gottes Reich gerichtet ist und schlecht, wenn es auf die Welt gerichtet ist. Also wenn dein Auge auf Gottes Reich gerichtet ist, dann wirst du leuchten und du wirst Gott verherrlichen. Jesus hat uns als Licht bezeichnet, auch in der Bergpredigt. Und das Interessante ist, wenn es aufgenommen worden wäre, hier die Bergpredigt, dann wären es vielleicht 2 Minuten vorher gewesen, wo Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Er hat gesagt, ich lese es nochmal kurz vor. In Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel verherrlichen. Wenn ihr eure Augen auf Gottes Reich gerichtet habt, dann werdet ihr leuchten und ihr werdet Gott verherrlichen. Wenn aber dein Auge auf die Welt gerichtet ist, dann wird Finsternis in dir leben. Und auch wenn ich das wieder das ins Extreme betrachte, wenn die Augen auf die Welt gerichtet sind, dann werden eure Taten Gott nicht verherrlichen, sondern im Gegenteil, dann wird Gott keinen Gefallen daran haben, er wird es verabscheuen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich erkenne in der Bergpredigt jedes Mal wieder, dass Jesus ums Herz redet. Es geht ums Herz. Wo steht euer Herz? Worauf sind eure Augen gerichtet? Oder worauf ist euer Herz gerichtet? Wo steht dein Herz? In Vers 24 sagt Jesus dann, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Die Aussage hier ist ziemlich deutlich. Du kannst nur zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt, aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist das Mammon? Das ist wieder genau das Gleiche. Das sind die weltlichen Besitze. Die Reichtümer der Erde. Entweder Gott oder die Reichtümer. Jesus sagt dir ganz klar, du kannst nicht beidem dienen. Ich habe vorhin gesagt, unser Thema wird sein, oder dass ich darüber reden will, der Herr hat mir Gutes versprochen. Und da soll es jetzt auch weitergehen. In Vers 25 steht, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit seinen Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Jesus sagt, sorgt euch nicht. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Warum lebt ihr? Warum lebt ihr? Was ist der Sinn des Lebens? Ist es, dass ich morgens aufstehe, auf die Arbeit gehe, mir Geld verdiene, dass ich nach Hause gehe, genug Essen habe, mich kleiden kann, meine Familie versorgen kann, abends wieder ins Bett gehe und es immer wieder von vorne mache? Ist es der Sinn des Lebens? Nein. Was ist der Sinn des Lebens? Sinn des Lebens ist, Gottes Reich zu bauen. Sinn des Lebens ist es, für Gott zu leben, mit Gott zu leben. Sinn des Lebens ist es, von Gott gebraucht zu werden. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Jesus betont es hier nochmal, nee, ist es nicht. Es geht nicht nur ums Essen, ums Trinken, um sich bekleiden zu können. Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus jetzt in den folgenden Versen wirklich unsere Sicht wegnehmen will von der Welt, von dem, was wir hier in der Welt alles bekommen können und wie wir uns selber ernähren können und so weiter. Und dass er versucht, unsere Augen auf Gottes Reich zu setzen und Gottes Reich zu bauen. Und wisst ihr was? Es bringt eh nichts, sich zu sorgen, weil ihr könnt mit euren Sorgen kein bisschen euer Leben länger machen. Das ist eher im Gegenteil, ne? Wer sich mehr Sorgen macht, der wird depressiver und es wirkt sich alles auf den Körper aus. Ihr könnt euer Leben nicht länger machen, wenn ihr euch sorgt. Und das Schöne ist auch, was Jesus sagt. Seht auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in den Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Die ganzen Vögel, die machen sich auch keine Sorgen, oder? Die fliegen rum den ganzen Tag lang. Ich habe über mein Bett, über meinem Fenster hat sich ein Vogelnest oder haben sich Vögel eingenistet. Und ich werde jeden Morgen ziemlich von den Vögeln aufgeweckt. Aber die sind da, die sind jedes Jahr da. Die sind einfach, die haben alles, was sie brauchen da. Gott ernährt sie. Das ist das auch, was hier steht. Die haben alles, was sie brauchen. Aber wie viel mehr wert bist du? Vergleicht euch mit einem Vogel. Das ist lächerlich eigentlich. Und seht, wie viel mehr Gott euch lieb hat. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Ihr steht viel wertvoller. Auch interessant. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Salomo, sein Königreich, muss unglaublich gewesen sein. Der ganze Besitz, den er gehabt hat, den er durch seine Weisheit erwirtschaftet hat, muss unglaublich gewesen sein. Und dennoch sagt Gott, die Lilien des Feldes sind schöner bekleidet, als er es jemals gewesen ist. Das können wir vielleicht mit unseren Augen gar nicht so verstehen, wie das gemeint ist. Aber es ist eine Tatsache, weil Gott, der hat es halt irgendwie so gemacht. Ich kann es auch nicht anders sagen. Aber wie viel wertvoller bist du? Und wie viel mehr wird sich Gott um euch sorgen? Oder wie viel mehr wird er euch so kleiden, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Es ist eigentlich logisch, dass wir uns um so Sachen Sorgen machen, weil es in der Welt einfach so ist. Aber es ist nicht gut. Weil Jesus sagt, das ist das, wonach die Heiden trachten. Ihr Kleingläubigen, hat Jesus gesagt. Glaubt ihr nicht, dass Gott sich um euch kümmern wird? Glaubt ihr nicht, dass Gott euch versorgen wird? Dass er euch zu anziehen geben wird? Zu trinken geben wird, zu essen geben wird? Denn euer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und hier ist es schön, dass Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt. Welcher Vater würde seinem Sohn ein Stück Stein zu essen geben, wenn er nach Brot fragt? Oder eine Schlange, wie es Jesus gesagt hat. Wie viel mehr wird der himmlische Vater uns versorgen? Und jetzt, wo ich gerade dran denke, der Zusammenhang von der Geschichte, wo es heißt, wie viel mehr würde ein Vater seinem Sohn einen Stein oder eine Schlange zu essen geben? Da bezieht sich auf den Heiligen Geist, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt. Wenn Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, das bedeutet, dass Gott in uns lebt und durch uns wirkt und in uns wirkt. Dann können wir doch eigentlich alles durch Gott, oder? Alles ist mir möglich durch Gott. dann könnte ich sogar theoretisch 5 Jahre ohne Essen und ohne Trinken auskommen, solange ich den Heiligen Geist in mir habe und er mir das, der mich dazu befügt, wenn er es macht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns gibt, dass er uns versorgt und dass er uns leitet. Ihr Kleingläubigen, ich bin auch kein größerer Gläubiger als die Menschen damals. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber lasst euch darauf ein, was Jesus versucht, wirklich den Blick von der Welt wegzunehmen und auf Gottes Reich zu setzen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Noch hier sehen wir wieder, dass Jesus will, dass der Blick auf Gottes Reich gesetzt ist. Wenn es nicht so ist, wenn unser Blick nicht auf Gott gerichtet ist oder auf sein Reich, auch wie ich es vorhin gesagt habe, dann lieben wir Gott nicht. Und dann brauchen wir auch keinen Anspruch darauf erheben, dass Gott uns versorgt. Es sind vielleicht krasse Worte, aber was stimmen muss, ist, dass wir unser Blick auf Gott richten und dass Gott ist in unserem Leben und nicht nur eine Nebensache. Und wenn ich selber Gott in meinem Leben bin und nicht Gott sein lasse in meinem Leben, was sollte ich dann für Ansprüche haben? Die ganzen Versprechen, die Jesus gibt, gibt er seinen Jüngern. Und wir wissen, dass die Jünger alles gegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Wenn wir Gott lieben, wenn wir unsere Herzen auf Gott richten, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dies alles uns hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Gott will, dass wir sorglos durchs Leben gehen, mit den Augen auf sein Reich gerichtet. Warum? Ich fasse es nochmal kurz zusammen, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben erst gesehen, macht euch Schätze im Himmel. Die Schätze auf Erden werden sowieso vergehen. Wo Motte und Fraß die Schätze zerstören. Zweitens, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Drittens, das was du anstrebst oder was du dir vor Augen hältst, wird das Licht in deinem Leben beeinflussen. Viertens, niemand kann zwei Herren dienen. Und fünftens, macht euch keine Sorgen. Ich habe eigentlich immer so gelesen. Ich habe die Stelle ja auch jetzt nicht das erste Mal gelesen. Man kennt ja die Verse. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz und so weiter. Das sind ja bekannte Verse. Und ich habe es ehrlich gesagt immer so verstanden, auch von wegen, du kannst nicht zwei Herren dienen. So eine Stimme von oben, du kannst nicht zwei Herren dienen. Trachtet nicht nach der Welt und macht euch keine Schätze hier auf Erden. Aber jetzt, wo ich das gestern gelesen habe und wo ich auch gerade wieder gesehen habe, was Jesus seine Aussage ist, dass unser Herz stimmt, dann lese ich das so. Pass auf, dass du dir keine Schätze auf der Erde machst, denn die werden vergehen. Mach dir lieber die Schätze im Himmel, denn die werden ewig Bestand halten. Und du wirst es nicht fertig bringen, zwei Herren zu dienen. Du wirst versagen, wenn du es versuchst. Nimm die Sicht weg von der Welt. Mach dir keine Sorgen. Gott wird sich um dich kümmern. Das sind liebe Worte, die Jesus hier ausdrückt. Jesus sagt zu dir heute Morgen, nimm deine Sicht weg von der Welt und richte dein Herz auf Gott. Jesus will uns weg von der Welt bringen. Jesus hat gesagt, ihr seid zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja, wir leben noch hier. Und ja, wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir gehören trotzdem nicht zu denen, die um uns herum leben. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind die, die Gottes Reich erben werden. Wir sind von Neuem geboren. Wir gehören zu dem Leib Christi. Wir dürfen die Hoffnung darauf setzen, dass wir später im Himmel sein werden und Gottes Reich haben werden. Und ich habe euch am Anfang vorgelesen, Amazing Grace, das Lied. Der John Newton hat gesagt, der Herr hat mir Gutes versprochen. Das war ein Mensch, der wusste, dass er kein guter Mensch war. Das war ein Mensch, der begriffen hat, dass er es absolut nicht würdig ist, irgendetwas Gutes von Gott zu bekommen. Und deswegen singt er über die Gnade. Unglaubliche Gnade. Unglaubliche Gnade. Nicht verständlich. Die einen Sünder wie mich errettete. Und der gleiche Mann singt, der Herr hat mir Gutes versprochen. Wisst ihr, es sind, oder Jesus redet knallharte Worte. Er sagt ganz genau, was Sache ist. Und er redet nicht drumherum. Er sagt, du kannst den zwei Herren dienen. Aber das Allerschönste an unserem Christsein ist, dass wir durch Gnade errettet sind. Das bedeutet, wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Es ist eine unverdiente Gunst, die wir bekommen. Aber Gott gibt sie uns. Und durch diese Gnade haben wir überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich strebe Gottes Reich an. Es ist die Gnade, die uns überhaupt ermöglicht, zu wissen, dass wir Gottes Reich erben werden. Es ist Gnade. Und wie doof wären wir, wenn wir dem nicht nachgehen würden, wenn wir sagen würden, ja, ich lebe trotzdem für die Welt. Allein aus dem Blickwinkel ist es doch schon doof, nicht für Gott zu leben, weil er uns die Gnade gegeben hat, sein Reich zu erben. Gott kümmert sich um uns wie ein Vater. Er sieht euch und er sieht seine Kinder. Ist es nicht schön? Er sieht die Fliege und hat sie wahrscheinlich auch lieb. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir ein genügsames Leben leben. Dass wir mit dem zufrieden sind, was wir haben. Und nicht immer mehr wollen. Und wisst ihr, ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute über ein paar Stellen vorher rede, weil ich nicht mehr wusste, wo ich aufgehört habe das letzte Mal. Und da habe ich mir das nochmal durchgelesen und bin auch aufs Vaterunser gestoßen und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und da steht, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vorher, bevor Jesus über das Vaterunser redet, hat er gesagt, betet nicht wie die Leute an den Straßen. Er hat gesagt, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. So seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ihr kennt es alle. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus sagt, das Vater unser, so wie wir das kennen, nachdem er gesagt hat, Gott weiß doch, was ihr braucht, bevor ihr betet. Und wisst ihr, was ich ganz extrem gesehen habe, als ich mir das nochmal durchgelesen habe? Wenn wir uns hinsetzen und sagen, Vater, du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe und gib uns nur unser tägliches Brot, dann beschreibt es ein genügsames Herz. Dann beschreibt es, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, dass wir nur das Nötigste eigentlich von Gott erbeten, unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir unseren Schuldigern vergeben und so weiter. Ein genügsames Herz zu haben. Zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gibt und nicht immer mehr zu wollen. Und gleichzeitig dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns beschenkt und dass er Gutes hat für uns. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Vater, ich möchte dir so sehr Danke sagen für deine Liebe und für deine Gunst, die du hast für uns. Vater, ohne deine Gnade geht hier nichts in unserem Leben. ohne deine Gnade sind wir verloren. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Augen wirklich von dieser Welt wegzunehmen. Herr, form du unsere Herzen. Und mach, dass wir dein Reich betrachten und dein Reich zuerst sehen, vor allem anderen. Vater, ich bitte dich, lass uns nicht verändert hier aus der Tür rausgehen. Veränder uns, Herr. Richte unsere Augen auf dein Reich. Und dass wir dir dienen, Herr. Danke, Herr, für alles, was du tust. Und dass du uns so lieb hast. Und dass wir deine Kinder sein dürfen. Und aufschauen dürfen zu deinem Vater. Und wissen dürfen, du, Vater, hast uns Gutes versprochen. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen.